Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren.
Seit 1. April 2024 ist für Erwachsene der Besitz und Genuss von Cannabis legal. Wow, das war eine krasse Nachricht. Das Cannabis-Gesetz hat in den Medien und in der Bevölkerung natürlich heftige Wellen geschlagen. Mit Cannabis oder besser gesagt der Hanfpflanze habe ich mich bisher nicht beschäftigt. Man schnappt ja hier und da mal was darüber auf, aber mitreden kann ich da noch lange nicht. Aber meine botanische Neugier an dieser Pflanze, die war nach all der Furore irgendwie geweckt. Ging euch vielleicht ähnlich, zumal es ja nun auch erlaubt ist, in seinem Garten selbst Hanf anzubauen. Das Thema Cannabis polarisiert ja sehr stark, aber um sich eine eigene Meinung zu bilden, ist es gut zu wissen, was es mit der Pflanze und ihren Wirkstoffen so auf sich hat. In dieser Folge gehen wir deshalb mal ganz neue Wege. Mein Name ist Carina und ihr hört den Podcast Grünstadtmenschen. Heute noch mit am Mikro begrüße ich meine Kollegin Andrea Bannert vom Podcast Auf Herz und Nieren von Fokus Gesundheit. Hallo Andrea.
Hallo Carina, ich freue mich riesig hier zu sein, weil wir beide das Thema Cannabis nämlich mega spannend finden. Und deshalb haben wir uns überlegt, dass wir gemeinsam eine Folge für Grünstadtmenschen und auf Herz und Nieren aufnehmen. Und ich bin gespannt.
Ich auch, Andrea. Und dazu haben wir natürlich auch zwei tolle Experten eingeladen. Nämlich
den Schmerzmediziner und Anästhesisten Dr. Maximilian Köhler vom Klinikum Oberammergau.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und Friedhelm Ruppert, Gärtner und Cannabis-Experte vom Deutschen Hanfverband.
Hallo, ich freue mich auch wirklich hier zu sein.
Das Besondere ist, dass es zwei Folgen mit unterschiedlichen Schwerpunkten gibt. Also hier beim Podcast Grünstadtmenschen nähern wir uns dem Thema von der botanisch-gärtnerischen Seite mit kleinen medizinischen Ausführungen von Dr. Köhler. Und im Podcast Auf Herz und Nieren von Fokus Gesundheit, da ist es genau umgekehrt. Dort bekommt ihr einen guten medizinischen Überblick mit kleinen botanischen Infos. Los geht's! Cannabis, Hanf, Haschisch, Marihuana, Gras. Mein Gott, so viele Begriffe, die irgendwie eine Rolle bei dem Thema spielen, aber deren Bedeutung ich ehrlich gesagt nicht genau kenne. Andrea, wie steht's denn da bei dir?
Ja, ich tue mir auch schwer, das alles auseinanderzuhalten. Ich habe schon versucht, mich da ein bisschen einzulesen und damit zu beschäftigen. Mir fallen dann auch noch die Begriffe Dope und Weed ein. Mich würde das auch mal interessieren. Friedhelm, kannst du das mal für uns auseinanderdröseln?
Das ist natürlich gleich eine sehr spannende Frage zum Einstieg. Das kann ich natürlich. Also das meiste, was jetzt genannt wurde, waren einfach verschiedene Synonyme für ein und dasselbe, und zwar Cannabisblüten, die konsumiert werden sollen. Also egal ob Dope oder Gras oder was wurde noch genannt, Marihuana. Das sind eigentlich alles umgangssprachliche Begriffe für Cannabisblüten in den meisten Fällen. Was ich natürlich jetzt noch in den Begriffen herausgehört habe, war erstmal Cannabis und Hanf. Damit würde ich vielleicht starten. Weil Cannabis ist der botanische Fachbegriff für die Pflanze. Also wir haben im Moment die Einigung auf Cannabis sativa, Cannabis indica und Cannabis ruderalis, auf die wir vielleicht später nochmal genauer eingehen werden. Und Cannabis ist im Prinzip nur der fachliche Name für die Pflanze. Dann Hanf ist der umgangssprachliche Name für die Pflanze und wird im breiten Sprachgebrauch verwendet. Und in den Vereinigten Staaten wird Hemp auch als Synonym für THC-freien oder THC-armen Cannabisarten verwendet. Das hat sich bei uns auch teilweise durchgesetzt. Also wenn wir von Industrie-Hanf reden oder eben von der Cannabispflanze, ist es im umgangssprachlich so gemeint, dass das eine eben zur industriellen Fasergewinnung oder Hanfölgewinnung dient und das andere eher als Rauschmittel.
Ich glaube, Friedhelm, dann haben wir die Begriffe soweit geklärt. Hilft sehr gut, um das mal zu sortieren. Ich glaube, das, was es so schwierig macht, ist, dass es so viele Synonyme gibt. Aber es ist gut, dass wir die jetzt mal sortiert haben. Friedhelm, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann ist die Substanz, die eben die berauschende Wirkung hat, nur in ganz bestimmten Teilen, nämlich in den Blüten der Cannabispflanze. Und ich glaube, es ist ja auch nur in den weiblichen Cannabispflanzen. Stimmt das? Oder gibt es außer den weiblichen Blüten auch noch andere Pflanzenteile, die eben die psychoaktiven und berauschenden Wirkstoffe enthalten.
Das ist richtig. Also vor allem die weiblichen Blüten enthalten diese berauschenden Wirkstoffe. Ganz vorne zu nennen ist das Cannabinoid THC, Tetrahydrocannabinol, was am längsten erforscht ist und am längsten auch schon fokussiert wurde, da es der Stoff ist, das Cannabinoid, was im Hanf am meisten vorkommt. Und es ist nun so, dass nicht nur die weiblichen Blüten diese Stoffe enthalten, sondern eigentlich alle Pflanzenteile, sowohl von der männlichen als auch von der weiblichen Pflanze, nur ist die Konzentration derer extrem viel geringer. Also die Konzentration ist einfach in den weiblichen Blüten am höchsten und deswegen sind diese für chemische Prozesse oder weitere Verarbeitung am besten geeignet, wenn man diese erntet oder diese weiterverarbeitet.
Max, was passiert, wenn man Cannabis konsumiert? Also fangen wir mal mit der persönlichen Wahrnehmung an. Wie muss man sich das vorstellen? Was spürt man?
Jetzt kann ich natürlich aus dem Nähkästchen plaudern, versuche aber einfach auch wiederzugeben aus meiner Erfahrung als Arzt mit Patienten. Man kann es nicht ganz genau definieren. Also letzten Endes ist die Wirkung sehr, sehr unterschiedlich. Es hat eher eine dämpfende Wirkung, es hat eher eine beruhigende Wirkung. Es macht tendenziell eher müde. Tatsächlich kann es schmerzlindernd in manchen Situationen wirken, aber über einen sehr komplexen Wirkmechanismus kann es sehr unterschiedliche Wirkungen geben letzten Endes. Es kommt zu Bewusstseinsveränderungen. Tatsächlich, durchaus so ein, wird beschrieben, gerade von älteren Menschen als so ein Ich bin nicht ich selbst, benebelt sein, also durchaus schon auch was Berauschendes unter Umständen. Ja.
Friedhelm, und warum ist das Cannabis denn so berauschend? Also was macht es so begehrt? Du hast jetzt schon die beiden Wirkstoffe genannt, aber genau, vielleicht kannst du das nochmal so auf den Punkt bringen, was Cannabis eben hier ja als Pflanze, die dann als Rauschmittel und in der Medizin eingesetzt wird, bedeutend macht.
Nun ja, das sind als Rauschmittel und Medizin sind das, würde ich sagen, viele, viele Wirkungseigenschaften, die von Schmerzstillen bis zu Appetit anregen, bis zu Unterdrücken von verschiedensten anderen psychischen Beschwerden nützen kann. Also da ist die Verwendungsmöglichkeit sehr groß. Es ist auch immer sehr individuell, da jeder von uns Menschen ein internes Cannabinoidsystem, das sogenannte Endocannabinoidsystem hat. Und das ist genau wie viele andere Eigenschaften, die jeder von uns individuell hat, bei jedem verschieden. Und deswegen kann auch jede Sorte bei jedem etwas anders wirken.
Max, das wollen wir uns jetzt mal etwas genauer anschauen. Es gibt ja zwei Hauptwirksubstanzen oder im Cannabis, die hier eine Rolle spielen. Welche sind denn das und was machen die im Gehirn?
Es ist im Wesentlichen das THC, also Tetrahydrocannabinol, und das Cannabidiol. Die Wirkungen sind sehr unterschiedlich. Das THC wirkt eher, dem unterstellt man eher einen psychogenen Effekt, aber durchaus auch schmerzlindernd. Das Cannabidiol ist eher so der beruhigende Anteil von dem Ganzen, also das eher etwas Ausgleichende. Das beeinflusst dann am Schluss auch die Therapie, weil ich tatsächlich immer empfehle, eigentlich beides auch zu verwenden. Die etwas bedenklichere Substanz ist immer das THC im Endeffekt. Also THC ist deswegen der bedenkliche Anteil der Substanz, weil es zu der berauschenden Wirkung kommt.
Jetzt hast du uns schon neugierig gemacht. Ich glaube, dieses interne Cannabinoid-System müssen wir noch mal ein bisschen aufdröseln für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was bedeutet es, dass wir Rezeptoren, also Andockstellen für diese Substanzen haben und dann entsprechend darauf reagieren? Oder synthetisieren wir ähnliche Stoffe dann auch selbst im Körper? Wie muss man sich dieses System vorstellen?
Genau, wir synthetisieren ähnliche Stoffe selbst im Körper und deswegen gibt es dieses System überhaupt in unserem Körper. Diese Cannabinoide, die extern von den Hanfpflanzen zugeführt werden, können eben diese Rezeptoren dann auch besetzen.
Spannender Exkurs, den wir hier gerade unternehmen. Ich ruder mal wieder zurück so zu den Pflanzen an sich. Du hast ja eben schon mal so ein bisschen so angedeutet, es gibt verschiedene Arten. Aber genau, mich würde es interessieren, wie viele gibt es generell? Also kannst du das nochmal kurz so im Detail nochmal erklären?
Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also Arten Man geht davon aus, dass es heutzutage drei Grundarten gibt, Cannabis sativa, Indica und Ruderalis, die man grob unterscheidet. Es könnte aber auch sein, dass alles ursprünglich von Cannabis sativa abstammt aus dem asiatischen Raum und sich die anderen beiden Unterarten erst abgespaltet haben. Da ist die Forschung aber noch nicht hundertprozentig bei dem Punkt, um das zu sagen, dass das irgendwann passiert ist oder dass sie sich irgendwie individuell entwickelt haben. Und zu den Sorten, wenn das vielleicht deine Frage war, wie viele heutzutage sozusagen verfügbar sind, was kann man denn überhaupt da draußen kaufen? Das ist ganz schwer zu sagen. Es gibt sehr, sehr viele Sorten und dadurch, vor allem auch durch den illegalen Status, den Cannabis viele Jahre in vielen Ländern genossen hat oder genießen musste, gibt es weder ein zentrales Sortenregister noch richtig viel Forschung. Die hat jetzt in den letzten Jahren vor allem in den USA, zum Beispiel an der Cornell-Universität erst stattgefunden oder hier in Deutschland, auch in Berlin an der Humboldt-Universität. Aber lange war vieles einfach nicht dokumentierbar, sehr unklar. Und deswegen gibt es da eigentlich keine Datenlage, wie viele Sorten es gibt. Es gibt aber sehr viele Kreuzungen, weil sehr viele Menschen privat oder auch als Firma, als Samenhersteller in anderen Ländern das weiterverfolgt haben bei Illegalität oder Legalität, je nachdem. Und deswegen gibt es sehr, sehr, sehr viele Kreuzungen, aber kaum einen Überblick, wie viele es wirklich gibt. Man kann dann davon sprechen, was für Genetiken in diesen Kreuzungen stecken, zu welchen Anteilen, um entweder das Wirkungsspektrum oder die Wuchsform im Vorfeld einschätzen zu können. Aber das ist, wie gesagt, mannigfaltig, was es da draußen an Sorten und Kreuzungen gibt.
Wahnsinn. Das klingt kompliziert.
Ja, absolut. Aber gibt es trotzdem so ein paar Sorten, die du irgendwie nennen kannst, weil was so sehr beliebt ist oder nur so Beispiele?
Oh, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, die Frage. Also es gibt Sorten, die natürlich immer mal in den Jahrzehnten der letzten Jahre an Aufschwung gewonnen haben, besonders beliebt waren, weil sie irgendwelche Preise gewonnen haben, zum Beispiel in Holland, wo das Ganze ja mehr oder minder in der Grauzone stattgefunden hat, sowohl der Anbau als auch irgendwie die Forschung und die Produktion von Samen. Da war zum Beispiel in den 90er Jahren ein ganz großer Begriff die White Widow, die weiße Witwe. Das war eine Pflanze, die sehr, sehr berühmt war und ist natürlich sehr hilfreich, wenn die Sortennamen auch einen guten Klang haben. Da kann man das natürlich auch gut weitertragen. In den letzten Jahren gab es jetzt zum Beispiel so etwas aus den USA wie Gelato oder Cookies, die dann nach Süßigkeiten und Essen benannt sind, was natürlich auch bei der allgemeinen Bevölkerung hilft, einfach auch eine Assoziation mit etwas Positivem, mit etwas Gutem, mit etwas Konsumierbarem herzustellen, um das Ganze besser vermarktbar zu machen oder auch in den Köpfen eben länger hängen bleiben zu lassen.
Klingt auf jeden Fall spannend, die Namen von den Sorten. Jetzt hast du schon gesagt, Friedhelm, es gibt ja eine ganze Menge an Sorten, kaum einen Überblick. Du hast gesagt, man kann aber schon die Wirkstoffmenge, und das ist das, was mich jetzt so ein bisschen interessiert, oder die Wirkstoffe ein bisschen einschätzen. Und das würde mich jetzt eben mal interessieren, also hinsichtlich der Dosierung der Wirkstoffe. Man möchte vielleicht zum Beispiel, wenn man sagt, ich möchte es mal ausprobieren, neu ausprobieren, eine möglichst geringe Wirkstoffdosierung zum Beispiel haben, gibt es so eine Empfehlung, die wir von unserem Mediziner, dem Dr. Köhler, heute bekommen haben. Kann man denn irgendwie den CBD- oder den THC-Gehalt, also dieser beiden genannten Wirkstoffgruppen, kann man den irgendwie abschätzen, wie viel denn dann in meiner Ernte drin ist?
Ja, durchaus. Also jeder seriöse Züchter wird natürlich auch eine Sortenbeschreibung zu seiner Kreuzung, die er da anbietet, liefern. Und wenn da natürlich Analysen gemacht worden sind, was auch möglich ist nach THC und CBD, dann kann er das im Durchschnitt angeben und man kann es in der Beschreibung lesen, so dass man, wenn man das normal oder nach Anleitung sozusagen anbaut, dann auch diesen THC bzw. CBD-Gehalt erwarten kann. Es ist auch natürlich so, dass gerade für Anfänger Sorten mit hohem CBD-Gehalt sinnvoll sind, wenn es nicht darum geht, für die Leute sozusagen einen starken Rausch zu bekommen, sondern vielleicht eher die therapeutischen Eigenschaften zu nutzen, dann ist CBD schon lange in Deutschland nicht mehr illegal, aber in einer Grauzone. Man kann zumindest überall CBD-Produkte kaufen, sei es im Supermarkt um die Ecke oder auch in anderen Läden. Und wenn man eben sich eine Sorte, die man zum Konsumieren anbaut, mit hohem CBD-Gehalt sucht, wird das etwas sein, was einen nicht gleich überfordert und nicht gleich wie wenn man das erste Mal Alkohol trinkt und dann einen Vollsuff hat, mit dem man in der Ecke liegt, das ganze Leben keine Lust mehr darauf machen. Also da würde ich vor allem CBD-haltige Sorten empfehlen. Auch wenn man natürlich weniger von den anderen Dingen rauchen kann, ist es immer einfacher abzuschätzen, wenn man einfach einen geringen Grundgehalt an THC hat. Also man könnte sich dann eine Sorte aussuchen, die zum Beispiel 1:1 CBD-THC-Wirkstoffgehalt-Verhältnis hat oder auch CBD-dominant ist und gar nicht wirklich ins THC reingeht von den Wirkstoffmengen. Das CBD ist ja wirklich eine sehr, sehr verträgliche Substanz, die sowohl körperlich als auch psychisch im Prinzip nichts macht, außer positive Effekte, was ja sehr gut ist für, ich kenne es von Hundemedizin, ich kenne es von Produkten für Regelschmerzen. Also es gibt einfach unendlich viele Anwendungsmöglichkeiten für CBD oder auch Schmerzcremes für Gelenke. Das ist einfach sehr, sehr nützlich.
Max, was gibt es zu beachten, wenn ich meinen angebauten Cannabis aus Neugierde ausprobieren möchte, damit möglichst wenig schief geht?
Eigentlich gar nicht. Also Okay. Wir müssen den Konsum einfach trennen von den Therapien. Und Ich mache mittlerweile tatsächlich seit der Legalisierung auch Beratungen für den privaten Konsum, weil mich wirklich Leute fragen, ja, ich habe jetzt verstanden, ich kriege das nicht, aber ich möchte halt mal dann mache ich, also dann tatsächlich ist es so, mit den Produkten kenne ich mich schon aus und rate dann halt dazu, also zumindest mal niedrig dosiert anzufangen. Mhm. Ja, also das geht aber da schon los, dass man versuchen muss, an Cannabis zu kommen, welches einen definierten Wirkstoffanteil hat, ja, wo auch immer dieses Produkt dann herkommen möchte. An sich darf man es im Zweifelsfall ärztlich nicht verschreiben oder sollte halt eine harte Indikationsstellung auch dazu machen. Aber generell, glaube ich, kann man schon, wenn jetzt jemand sagt, naja, also jetzt möchte ich mir mal Samen kaufen, was würden Sie mir denn raten? Dann würde ich tatsächlich raten, nicht in die hochdosierten THC-Anteile zu gehen, sondern eher ausgewogen THC und CBD und halt auch eher niedrig dosiert. Und dann würde ich empfehlen, sich langsam ranzutasten.
Friedhelm, woran erkenne ich denn als Laie den Unterschied zwischen einer männlichen und einer weiblichen Cannabispflanze?
Es ist relativ einfach. Die weiblichen Cannabispflanzen bilden, sobald sie ihr Geschlecht zeigen, weiße, haarähnliche Strukturen in den Blattachseln. Und die männlichen bilden grüne, erbsenähnliche Strukturen in ihren Blattachseln, so dass es im Prinzip, nachdem das Geschlecht sichtbar ist, also nachdem die Pflanzen anfangen zu blühen und dann entweder männlich oder weiblich werden, sehr einfach. Also es kann natürlich in den ersten paar Tagen noch schwierig sein, das zu sehen, aber nach einer Woche, zwei Wochen kann man das sehr gut erkennen, ob da weiße Härchen oder grüne Körnchen sozusagen in den Blattachseln sitzen. Und mit einem Vergleich aus dem Internet gibt es sehr viele gute Vergleichsbilder, kann man das dann auch als Laie super identifizieren.
Okay, muss ich mal mir direkt mal anschauen, finde ich spannend. Ich habe mal gehört, dass es auch im Geruch einen Unterschied gibt. Also stimmt das? Kann man männliche und weibliche Cannabispflanzen an ihrem Geruch erkennen, an einem spezifischen?
Jein. Also es ist schwierig, bevor sie ihr Geschlecht zeigen, weil es natürlich auch männliche Pflanzen gibt, die in die andere Richtung riechen können, weibliche, die männlich riechen können. Aber es ist einfach schwierig zu unterscheiden, bevor das Geschlecht schon klar ist. Also als Unterscheidungsmerkmal für die Geschlechtsbestimmung taugt der Geruch leider nicht. Aber später ist es so, dass die männlichen Pflanzen vor allem viel schwächer riechen als die weiblichen. Und das ist deswegen, weil wir ja vorhin auch schon gesagt haben, dass auf den weiblichen Blüten dieses Harz, diese Trichome sitzen, die vor allem die Cannabinoide und die Geruchsstoffe, die Terpene, beinhalten. Und weil die weiblichen davon viel mehr haben, haben sie auch einen viel stärkeren Geruch.
Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt an so einem Feld mit so blühenden Cannabispflanzen vorbeilaufe und ich schnupper da jetzt und halt mal so richtig tief meine Nase rein, kann ich da auch schon high werden?
Nein, da passiert gar nichts. Durch die Luft werden nur Geruchsmoleküle übertragen. Also das ist vernachlässigbar. THC wird da nicht übertragen oder irgendwelche Stoffe, die den Körper großartig beeinflussen könnten. Es ist natürlich so, dass Geruchstherapie natürlich auch sehr entspannen kann. Es wird natürlich auch klassisch eingesetzt. Aktivierende, beruhigende Gerüche gibt es ja. Also von daher kann es schon eine indirekte Wirkung durch dieses Feld geben, aber eine chemische Wirkung, dass man jetzt sagt, man wird high davon oder man wird beruhigt davon, gibt es natürlich nicht. Also da müsste man schon wirklich die Stoffe konsumieren, also die Blütenteile dann rauchen, essen, irgendwie in sich aufnehmen.
Aber es ist dann schon wichtig, dass die erhitzt werden. Oder?
Jein. Also es gibt es muss teilweise aktiviert werden, das THC, damit es vom Körper besser verarbeitet werden kann. Aber das ist auch wieder sehr unterschiedlich von Person zu Person. Also wenn man Cannabis raucht, wird es wahrscheinlich higher machen als die rohe Blüte, die man kaut. Aber wenn man diese Blüte dann wieder zu, also man kann zum Beispiel in Öl einen Auszug machen davon, dass man das Harz der Blüte in Öl löst. Und wenn man das zu sich nimmt, dann kann es viel stärkere Effekte haben als zum Beispiel das Rauchen. Also das ist allgemein sehr schwer zu definieren, was einen stärkeren oder was einen geringeren Effekt von der Konsummethode hat. Wichtig ist, finde ich, wenn man noch nie etwas konsumiert hat, dass man da einfach vorsichtig rangeht.
Gut. Jetzt haben wir schon so viel über die Wirkstoffe von Cannabis gesprochen und wissen eigentlich noch gar nicht, woher kommt denn eigentlich diese Pflanze ursprünglich?
Also ursprünglich ist schon Zentralasien als Ort mittlerweile bekannt. Wie ich vorhin halt schon erwähnt habe, ist es so, dass man im Moment von verschiedenen drei Pflanzengattungen ausgeht, wo man nicht genau weiß, ob es von einer einzigen entsprungen ist, viele Jahre davor und sich dann angepasst hat. Zum Beispiel ist es so, dass Cannabis sativa eher aus den äquatorialen Gegenden kommt und somit sehr viel Sonne, sehr lange Sommer bekommt. Deswegen haben sich diese Pflanzen dort so angepasst, dass sie eben sehr lange blühen, 16 Wochen, 18 Wochen, um sich fortzupflanzen. Im krassen Gegensatz gibt es aber zum Beispiel die Cannabis ruderalis aus den Gegenden von Russland, die sehr, sehr, sehr kurze Sommer hat und sehr kalte Sommer und überhaupt nicht die Möglichkeit hätte, so lange zu blühen. Deswegen haben diese Cannabis ruderalis auch eine Methode entwickelt, dass sie nicht abhängig vom Licht in die Blüte gehen, wie alle anderen Cannabispflanzen, Cannabis sativa und Indica, sondern einfach von ihrer Größe. Sie wissen, oh, der Sommer ist kurz, ich habe nur ganz wenig Zeit, mich fortzupflanzen, und dann wächst die Pflanze und ab einer gewissen Größe bildet sie einfach Blüten oder Pollen, um sich dann eben fortpflanzen zu können. Das ist, denke ich, also das ist die Anpassung über Jahre an den Standort. Nur ist halt nicht klar, ob diese asiatische Cannabis sativa sich dann verbreitet hat zu den eher subtropischen Gebieten wie Afghanistan, wo man die Cannabis indica findet, und diesen russischen Gebieten, wo man die Cannabis ruderalis findet. Wahrscheinlich könnten alle ursprünglich eine Art gewesen sein, aber heute unterscheidet man eben diese drei Arten.
Ich habe gelesen, Friedhelm, und du hast es jetzt irgendwie auch schon angedeutet, dass Hanf, die Cannabispflanze, eine ganz lange Geschichte hat, auch als Nutzpflanze, als Heilpflanze. Stimmt das? Und weiß man, seit wann Cannabis genutzt wird?
Ja, also vor allem als Nutzpflanze und als Lebensmittel wurde Cannabis lange verwendet und nicht unbedingt als Rauschmittel. Also da gibt es eben von vor tausenden Jahren schon Überlieferungen, dass das eben als Nutzpflanze verwendet worden ist. Und also anfangs als Nahrungsmittel, später für Seile, und wurde extrem wichtig auch in der Schifffahrt. Also die gesamte Schifffahrt hat ursprünglich auf Hanf gefußt, weil es waren die stabilsten Fasern. Daraus konnte man die Seile machen, man konnte die Segel daraus machen, man konnte Ausrüstung oder Kleidung bis ins 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert war größtenteils aus Hanffasern gemacht. neben Flachs eben eine der wichtigsten Nutzpflanzen überhaupt, weil Ernährung, Produktion und Industrie und Bekleidung. Also da ging einfach alles, was man wollte, konnte man mit dem Hanf machen.
Cool.
Und also es gibt natürlich sehr, sehr viele interessante Dinge, die irgendwann aufgetaucht sind. Zum Beispiel gab es zwei Cannabis-Gesetze. Also es hat einmal 900 nach Christus Karl der Große die Bauern in Europa gezwungen, Hanf anzubauen, um einer Hungersnot entgegenzuwirken. Und genauso wie in Europa wurde dann 1619 auch in Virginia einmal ein Cannabis-Gesetz ausgerufen, was die Bürger dazu gezwungen hat, Hanf anzubauen, falls sie noch Hanf in ihrem Samenvorrat haben, um eben gerüstet zu sein, um eben Hunger zu vermeiden. Also Hanf hat von 1000 vor Christus bis 1000 nach Christus immer als Faser, als Kleidung und als sehr wichtiges Grundbestandteil von verschiedenen Zivilisationen gedient. Es wurde eigentlich erst sehr spät im 19. Jahrhundert dann dämonisiert und illegalisiert, weil es sich da auf den Wirkstoff konzentriert wurde, dieser für ein ganz schlimmes dämonisches Gift erklärt, und da gab es dann in den USA Kampagnen, um den Hanf zu verdrängen, der tausende Jahre lang sehr gut den Menschen gedient hat.
Ja, das ist ja extrem spannend, weil ich wollte es nämlich auch fragen, ab wann so eigentlich die berauschende Wirkung der Pflanze, ab wann wurde denn das so bekannter?
Also bekannt war es schon ziemlich lang. Am Anfang wurde es, wie gesagt, eher für Seile und so genutzt. Aber als die Pflanze dann über Indien so langsam auch nach Europa gekommen ist, in Indien wurde es schon mehr zum Berauschen benutzt. Mhm. Und dann auch in den USA. Also es ist praktisch von Asien, China, Indien, Europa, USA gekommen. Und es war aber immer nur ein Nebenprodukt. Also die berauschende Wirkung und die heilende Wirkung wurde zwar immer schon eingesetzt, also die Medizin in vielen Ländern hat Cannabis immer schon genutzt. Ich glaube, um 1900 war auch die Cannabis-Tinktur, wenn ich das richtig gelesen habe, eins der meistverkauften Medikamente in den Apotheken in den USA. Es wurde dann halt in den 30er Jahren vor allem wegen industriellen Interessen von Harry Anslinger und der Prohibition, die gegen Alkohol gescheitert war, dann massiv nach vorne getrieben, dieses ganze Cannabis zu dämonisieren. Und ab da kamen eigentlich erst die Verbote. Also etwas, was tausende Jahre lang genutzt wurde, wurde dann halt als Konkurrenz gesehen. Einmal zu den Holzpapierproduktionen. Hanfpapier ist eigentlich umweltverträglicher. Und Hanfpapier ist eigentlich auch besser. Auch schon die Gutenberg-Bibel 1455 um den Dreh wurde auch schon auf Hanfpapier geschrieben. Also Hanf ist eigentlich schon in unserer Kultur, in unserer Industrie, in unserer Ernährung immer ein fester Bestandteil. Es wurde halt wegen diesen kapitalistischen Interessen, um Synthetikfasern zu bewerben, um die Holzpapierproduktion eben zu bevorteiligen, wurden Verbote in den USA ausgesprochen. Angenehm war natürlich auch noch, dass man somit Bevölkerungsschichten wie die Einwanderungsbevölkerung, also verschiedene Leute aus Afrika, Mexiko, die vor allem Cannabis konsumiert haben, somit auch denunzieren und verfolgen konnte. Also das war damals ein sehr rassistischer und kapitalistischer Hintergrund, warum eigentlich Hanf verboten worden ist.
Das ist, ich habe einen ganz neuen Blick jetzt schon auf die Hanfpflanze. Mit der Legalisierung ist es ja jetzt wahrscheinlich relativ einfach, Saatgut oder Hanfjungpflanzen zu kaufen. Wo bekommt man denn das Saatgut oder Pflanzen und darf die jeder kaufen und auf was kann man da achten?
Also, im neuen Cannabis-Gesetz ist das Ganze so formuliert, dass man als deutscher Bürger das Recht hat, sich im EU-Ausland Cannabis-Samen zu kaufen. Mhm. Das ist jetzt möglich. Man kann sich an verschiedene Websites wenden, die damit natürlich auch viel Werbung machen und dort einfach Cannabis-Samen meinetwegen in Holland bestellen, in Spanien bestellen. Auch in Frankreich und Italien sind Samen als Sammelgegenstände erlaubt. Das heißt, aus diesen Ländern kann man die auch einfach zu sich bestellen. Aber später werden es vor allem noch die Cannabis-Clubs sein, die sowohl Samen als auch Stecklinge, also pflanzliches Vermehrungsmaterial, Steckhölzer anbieten werden.
Da habe ich noch eine Frage, das habe ich auch gelesen, wir haben auch schon kurz drüber gesprochen, dass seit 1. Juli es die Cannabis-Clubs dann geben darf. Aber man muss dann quasi Mitglied in diesem Club sein, oder? Um eine Pflanze zu erwerben, weil sie sind ja nicht gewerblich. Das heißt, direkt verkaufen dürfen sie die Pflanzen nicht, oder doch?
So wie ich das verstanden habe, ist das richtig, ja. Also man müsste dann in dem Club, in dem man Mitglied ist, die Pflanzen erwerben. Es ist natürlich so, dass das Gesetz gerade noch ein paar Verbesserungsmöglichkeiten bietet, meiner Meinung nach. Es ist zum Beispiel nicht geregelt, was denn jetzt mit dem Verkauf von Hanfsamen in Deutschland von Deutschen an Deutsche passiert, weil es ist ja nur beschrieben, dass man aus dem EU-Ausland bestellen darf. Aber es ist auch nicht geregelt, welche Strafen oder welche Probleme es gibt, wenn man in Deutschland welche kauft bzw. verkauft. Deswegen ist es im Moment so, dass sowohl Kioske als auch Spätis, also ich in Berlin die Spät kaufe, in anderen Bundesländern Kioske, aber auch schon Läden wie Gärtnerbedarf oder auch eine große Supermarktgruppe haben da schon neben CBD-Blüten teilweise auch Hanfsamen, egal ob THC oder CBD-haltig, im Angebot. Also dadurch, dass es nicht klar geregelt ist und scheinbar die Rechtsbeistände von den größeren Unternehmen ihnen versichert haben, dass es in Ordnung wäre, wird das eben sowohl in Supermarktfilialen teilweise als auch in Snackautomaten verkauft. Da läuft es dann genauso wie mit den Zigaretten. Man muss halt einen Altersnachweis vorhalten, mit elektronischer Nachweis von Führerschein oder IC-Karte. Und dann kann man da eben ab 18 sich seine Samen kaufen. Egal ob am Snackautomaten, bei der Supermarktkette mit vier großen roten Buchstaben oder sei es in einem Pflanzenhandel um die Ecke. Also da gibt es jetzt einfach viele Möglichkeiten. Bis da irgendwelche Rechtsprechungen kommen und Strafen kommen oder das Ganze einfach per einen kleinen Zusatz im Gesetz einfach als legal deklariert wird, weil was soll das? Man kann es aus dem EU-Ausland, aus Belgien, aus Frankreich, aus überall her kaufen, aber nicht im eigenen Land. Das macht einfach gar keinen Sinn. Und hier ist auf jeden Fall noch leichte Nachbesserungen notwendig dafür.
Interessant. Da ist mir noch was eingefallen, wo wir jetzt über Samen sprechen. Wie sieht's eigentlich mit der Keimfähigkeit aus? Also wenn ich jetzt mal Saatgut kaufe, ist das dann nur für ein Jahr keimfähig? Wie sind da deine Erfahrungen?
Nein, wenn man das gut lagert, also es gibt ja auch diese wunderschönen Seed-Archive im Norden, im Permafrost. Und wenn man Saatgut gut lagert, dann kann das ewig halten. Also wenn man jetzt nicht im Kühlschrank, würde ich sagen, vielleicht 5 Jahre, 4 Jahre, wenn man es im Kühlschrank lagert, wo nicht zu viel Feuchte rankommt und ordentlich abgeschlossen ist, 10 Jahre. Also da muss man sich eigentlich nicht großartig hetzen.
Sag mal, warum bildet überhaupt die Hanfpflanze diese krass berauschenden Stoffe?
Das ist vor allem zur Verteidigung. Also die meisten Tiere, die in diese Harzschicht, die die weibliche Hanfpflanze sozusagen umgibt, reinbeißen, die werden da nicht weiter daran nagen oder sich nicht weiter laben, weil es eben eine Säure ist, ein bitterer Geschmack ist, also es ist schon eigentlich ein aggressiver Stoff, der Tiere abhalten soll. Die Menschen haben halt nur irgendwann herausgefunden, dass es zufälligerweise auch Stoffe sind, die im eigenen Körper vorkommen und verschiedene positive, meist positive Wirkungen haben können. Und das ist natürlich evolutionstechnisch schon ein interessanter Schritt gewesen, als der Mensch das herausgefunden hat. Aber die Pflanze wollte sich eigentlich damit verteidigen. Und das ist genauso wie bei Tomaten. Wir kennen alle bei Tomaten die sehr, sehr wohlriechenden Stängel. An diesen sind auch kleine Haare, also auch Trichome. Die sind ein bisschen anders aufgebaut als die bei der Hanfpflanze, aber sind essentiell dasselbe. Und die beinhalten eben auch Stoffe, die Fraßfeinde abwehren sollen, die aber auch für uns aromatisch und sehr angenehm riechen. Also wenn wir Tomaten ernten, sind ja eigentlich vor allem an den Stängeln, in diesen Harzen, in diesen Trichomen eben die aromatischen Stoffe, die wir riechen können, die wir schmecken können natürlich in der Tomate. Aber genau, der Hanf hat es vor allem zur Fraßfeindeabwehr genauso wie andere Pflanzen ausgebildet.
Friedhelm, wenn man jetzt Hanf im Garten oder auf dem Balkon oder vielleicht auch indoor, frage ich mich, ob das auch gut funktionieren könnte, anbauen möchte, worauf muss man denn achten, dass die Pflanze gut wächst?
Also Hanf ist ein Starkzehrer und braucht viel Sonne. Wächst viel, also braucht es viel Energie, Sonnenenergie. Und um viel zu wachsen, braucht es natürlich auch viel Ernährung. Das heißt, Dünger ist notwendig, ein sonniger Standort ist notwendig, um eine ordentliche Pflanze hochziehen zu können. Und am Balkon geht das natürlich genauso wie im eigenen Garten, wie im Gewächshaus. Gewächshaus ist natürlich von Vorteil, weil man, genau wie bei Tomaten, um das wieder zum Vergleich zu ziehen, die ganzen positiven Vorteile hat. Man hat die starke Sonne, man hat eine sehr, sehr energiereiche, intensive Strahlung den ganzen Tag und das für lau, also ohne irgendeinen Stromanbieter da Geld zu zahlen. Und man hat aber den Schutz vor der Witterung, also sowohl Wind als auch Regen, was Tomaten und Hanf hassen, in den Endblüte- bzw. Endfruchtstadien, sind im Gewächshaus super aufgehoben. Deswegen ist das eigentlich eine Methode, die die beste ist, weil man die Vorteile von draußen und drinnen kombinieren kann und es auch noch relativ CO2-sparsam stattfinden kann. Balkon ist natürlich auch möglich, wenn man nichts anderes hat. Da würde ich jetzt zum Beispiel auch wieder die vorhin erwähnten Cannabis ruderalis Pflanzen empfehlen, die im allgemeinen Sprachgebrauch als Autoflower bezeichnet werden, weil sie von selbst in die Blüte gehen. Und diese werden nicht so groß. Die sind maximal ungefähr einen Meter, je nach Genetik. Und die kann man auch relativ einfach, weil sie schnell fertig werden und nicht so groß sind, am Balkon anbauen. Man hat dann also nicht diese Schlechtwetterlage am Ende des Jahres, die bei normalen photoperiodischen Pflanzen, die etwas langsamer fertig werden, die Ernte komplett vernichten könnte, sondern man hat dann eben schneller fertige Pflanzen, die robust sind, die einfach sind, die vor allem für Anfänger ganz gut geeignet sind, wenn man kein ganzes Studium in diese Hanfpflanze investieren möchte.
Und wie sieht's im Zimmer aus? Da ist es bestimmt noch mal ein bisschen schwieriger, oder? Hanfpflanzen zuziehen?
Das geht auch. Es ist halt wie bei jeder Monokultur, die wir als Menschen nutzen. Sei es draußen eine Maismonokultur oder drin eine Hanfmonokultur, immer von Schwierigkeiten begleitet, weil man an einem Extremstandort sozusagen ohne natürliches Licht erstmal Licht machen muss. Man emittiert den Wind durch Ventilatoren, damit die Pflanzen stabil bleiben. Man muss auf viele Dinge achten, die draußen vielleicht gar nicht anfallen würden. Aber dafür hat man natürlich auch eine kontrollierte Umgebung und kann in dieser kontrollierten Umgebung auch mehr selbst bestimmen. Also drinnen ist das zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn man Besuch von Schädlingen oder Läusen an seinen Pflanzen hat, dass man Nützlinge verwendet. Nützlinge sind eben die biologischen Gegenspieler von verschiedenen Schädlingen, die sie aufessen, aussaugen oder sonst wie denen zu Leibe rücken. Also drinnen funktioniert auch. Man muss nur überlegen, man braucht Energie, man braucht ein bisschen Technik. Zum Beispiel werden die Hanfpflanzen auch riechen. Und wenn man jetzt nicht unbedingt die ganze Wohnung oder das ganze Stockwerk mit Hanfgeruch füllen möchte, braucht man auch wahrscheinlich einen Aktivkohlefilter, wie es zum Beispiel in der Industrie oder in verschiedenen verarbeitenden Betrieben verwendet wird, dass man die Luft durch den Filter erst aus dem Zelt oder aus dem Schrank zieht, um den Geruch sozusagen zu unterbinden. Aber an sich drinnen ist eine spaßige Sache. Gerade im Winter muss man überlegen, wir Gärtner oder wir Pflanzenliebhaber, die gerne ihre Hände draußen in der Erde haben, die gerne Sachen wachsen sehen, die es gerne grün haben, ist natürlich enttäuschend, wenn man dann den grauen Winter hat, wo es nur weiß ist, wo nur Schnee und Kälte ist. Und da kann so ein leuchtendes, sonnenähnliches Zelt aus dem Pflanzengrün satt herausschauen, schon auch helfen gegen Winterdepressionen und auch als Hobby einfach sehr angenehm sein.
Ich habe noch mal eine gärtnerische Frage. Und zwar, wenn ich jetzt Hanfpflanzen, ne, auch nur so aus Spaß an der Freude im Garten anpflanze oder anbaue, welchen Mehrwert bringen die denn noch meinem Garten? Also gibt es da doch irgendwie noch andere positive Effekte?
Ja, wirklich. Also vor kurzem gab es erst von der erwähnten Universität, die Cornell-Universität, eine Studie, dass sehr viele Bienenarten auch auf Hanf stehen. Es ist aber vor allem eine, also es ist nicht so, dass wie bei Blüten von den meisten Blumen die Bienen dort Nektar und Pollen finden, sondern sie finden bei den männlichen Pflanzen nur Pollen. Und die weiblichen haben dieses Harz, was eigentlich Insekten abschrecken soll. Also die männlichen Pflanzen sind das Interessante für die Insekten. Die weiblichen sind das Interessante für alles Medizinische bzw. Rauschtechnische. Und deshalb ist es so, wenn man die Hanfpflanzen im Garten hat und nicht davon Blüten ernten möchte, ist es super, die Männchen stehen zu lassen. Weil als erstes hat man eine Bienenweide, Futter für die Bienen, wenn andere Pflanzen schon kaum mehr blühen, also zum Beispiel September, August, Oktober, es kommt ein bisschen natürlich auch auf die Hanfsorte an, wann die männlichen Pflanzen und die weiblichen genau blühen, aber Pollen und energiereiche Versorgung für Insekten, wenn es sonst keine gibt. Dann muss man natürlich auch sagen, wenn man weibliche und männliche Pflanzen stehen lässt, dann entstehen durch die Windbestäubung, wird der Pollen von einer auf die andere Pflanze übertragen, von der männlichen auf die weiblichen, und es entstehen Samen. Und diese Samen sind nicht nur für uns ernährungsphysiologisch toll und ein gutes Lebensmittel, sondern auch zum Beispiel für Vögel am Ende des Jahres eine sehr gute Nahrungsquelle und helfen dann natürlich auch irgendwie die Natur intakt zu halten um den Garten, den man da hat, herum. Und zwar neben der Bienenfreundlichkeit hilft es natürlich auch bei den Hanfpflanzen aufgrund ihrer Pfahlwurzeln und ihrer sehr, sehr wurzelfreudigen Tätigkeit, einmal Gartenboden zu lockern, zu durchlüften, indem alter Boden wieder neu belebt wird und diese anaeroben zusammengequetschten Zonen durch die Wurzeln wieder durchlüftet, wieder gelockert werden. Und im selben durch das die Aktivität der Wurzeln und das Lockern nehmen die Pflanzen auch gleichzeitig sowohl Nährstoffe als auch Schadstoffe aus dem Boden auf. Und so ist es eine Möglichkeit, mit Hanf zum Beispiel mit Schadstoffen belastete Böden oder Bereiche zu bepflanzen, die Cannabispflanze durch die Wurzeln die Schadstoffe herausziehen zu lassen aus dem Boden und dann die belasteten überirdischen Teile abzuschneiden, abzutransportieren und fachgerecht zu entsorgen oder aufzuarbeiten und nicht in den Boden zu lassen, wo sie nur für Probleme sorgen würden.
Cool. Also durchaus eine Pflanze mit Mehrwert, ne? Für den Hobbygärtner.
Auf jeden Fall. Also, und was natürlich noch ganz toll ist, Hanfpflanzen wachsen so schnell. Und da gibt's ein ganzes Subgenre eigentlich an Bonsai-Enthusiasten, die sich auf Cannabis-Bonsais oder Canna-Bonsai spezialisiert haben, weil man sehr schnell holzige Stämme bekommt, weil man sehr schnell Wurzeln, wenn man sie freilegt, auch dick und holzig bekommt, weil man einfach innerhalb von wenigen Monaten sozusagen einen coolen Bonsai machen kann, wo man sonst mehrere Jahrzehnte brauchen würde. Und das ist einfach auch vom Hobby-Aspekt, vom Zierpflanzen-Aspekt sehr interessant. Da gibt es auf jeden Fall etliche Seiten auf Instagram, wenn man mal nach Canna Bonsai sucht, um da interessante Suchergebnisse zu bekommen.
Ach cool, habe ich auch noch nie davon gehört, aber das klingt total spannend. Du hast es ja eben schon angesprochen, ne, wenn man männliche und weibliche Pflanzen im Garten hat, dass sich dann natürlich die Samen bilden. Und ist das auch so als Superfood? Wird das auch so gehypt? Kann das sein?
Also Hanfsamen sind auch super, super gut, weil sie einen guten Nährwert haben und für alles Mögliche verwendet werden können. Man kann gesundes Öl daraus machen, man kann Mehl daraus machen, man kann sie als Nussersatz zum Beispiel aufs Müsli packen. Also die Hanfpflanze ist vom Seil bis zum Samen einfach ultra nützlich Und gerade für die Ernährung kann man viel mehr machen eigentlich mit dem Hanf, als heutzutage gemacht wird. Das Tolle ist am Hanf, der kann mehr als doppelt so schnell CO2 binden wie Bäume. Das heißt, wenn man sehr viel mehr Tonnen mit Hanf binden kann, diesen dann aberntet, in Baustoffe packt, daraus Häuser baut und Kleidung herstellt, kann man eben auch in Stücken dem Klimawandel entgegenwirken, wenn wir uns auf andere Bau- und Produktionsstoffe besinnen.
Ein absoluter Allrounder, die Hanfpflanze. Findest du mega interessant. Friedhelm, nur noch mal zur Sicherheit, weil wir jetzt über Nahrung und sogar Anbau bei Hungersnöten gesprochen haben. Du hast vorhin gesagt, es gibt eigentlich nur in den weiblichen Blüten relevante Mengen an THC und CBD, also an diesen Wirkstoffen. Das heißt also, auch wenn ich größere Mengen dieser Samen verzehre oder zum Beispiel auch mein Kind beispielsweise damit ernähre, besteht nicht die Gefahr, dass da irgendwie eine berauschende Wirkung oder Ähnliches auftaucht. Ist das richtig so?
Exakt, da besteht gar keine Gefahr. Hanfsamen sind auch seit kurzem in den Vereinigten Staaten auf Bundesebene legal geworden, weil sie eben sehr wenig THC oder gar kein THC enthalten und somit nicht unter die regulierten Substanzen, die dort in verschiedenen Gesetzen festgehalten sind, fallen. Also es gibt zwar erst die Hälfte der Bundesstaaten oder einen Großteil der Bundesstaaten, wo Cannabis als Rauschmittel legal ist in den USA, die anderen sind immer noch dabei, das sich irgendwie zu entscheiden. Aber auf Bundesebene in den USA, also im gesamten Vereinigten Staaten, ist es mittlerweile eben auch legal, Hanfsamen zu nutzen, zu verschiffen, zu benutzen, zumindest je nach Zweck. Bei uns ist es natürlich so, wir hatten schon seit sehr vielen Jahren Hanfsamen als Vogelfutter, die man auch einfach kaufen konnte im Supermarkt und überall. Und das sind im Prinzip ja auch die gleichen Hanfsamen, die man jetzt online in der EU bestellen kann, nur dass die Wirkstoffgehalte oft dann eben unterschiedlich sind. Also das, was man aus dem Vogelfutterhanf bekommt, sozusagen der Faserhanf ist, der auch nur für Faser- oder Samengewinnung gedacht wurde. Und das, was man dann in den kleinen Dreierpacks oder Fünferpacks von holländischen Websites bestellt, dann eher eben in die Richtung THC-haltige Cannabispflanzen geht.
Eine gestalterische oder gärtnerische Frage habe ich noch. Und zwar möchte ich gerne wissen, wie kann man denn so Cannabis, wenn ich das jetzt so im Garten anpflanze, wie kann ich das noch gut mit anderen Pflanzen kombinieren?
Da ist natürlich so die Frage, wie geht man da am besten ran? Und wenn man den Standort natürlich als dominantes Auswahlkriterium nimmt, dann brauchen wir auch Pflanzen, die Sonne lieben und die Dünger lieben. Also man kann das Ganze gerne mit verschiedenen Gemüsearten kombinieren. Was relativ stark zehrend ist, ist Paprika, es sind Tomaten. Diese Richtung, da kann man auf jeden Fall an diese Standorte auch denken. Und wenn man das Ganze aber jetzt zu Zierzwecken haben möchte, könnte man zum Beispiel das Ganze mit Stauden kombinieren. Da eignen sich dann auch im Prinzip wieder die hohe Nährstoffansprüche und viel Licht mögen. Also als Beispiel, was hatte ich denn zum Beispiel? Der Rittersporn, Phlox, Sonnenhut, das ist alles recht angenehm, weil man hat dann bunte Teppiche und die Cannabispflanze meist etwas wüchsiger würde dann aus den Teppichen herausragen und alles hat ähnliche Ansprüche.
Friedhelm, wann wird Cannabis denn geerntet?
Das kommt wieder etwas auf die Sorte an und auf den Ort, an dem man es anbaut. Aber wenn wir jetzt von unseren Breitengraden reden, dann ist die Cannabis-Ernte ungefähr Ende September. Es gibt natürlich auch Sorten von den Äquatorialen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Die blühen 16 bis 18 Wochen. Die werden bei uns sozusagen erst im Dezember oder im November fertig. So viel Sonnenstunden haben wir aber nicht mehr und die würden dann bis dahin einfach erfrieren. Also man muss auch seine Sorten am besten so aussuchen, dass sie zum Standort passen, wie bei allen Zierpflanzen und allem Gemüse. Und deswegen ist zum Beispiel auf Balkonen so eine Ruderalis Autoflower-Pflanze sehr gut geeignet. Oder bei uns draußen vielleicht Pflanzen, die schon Anfang bis Mitte September angegeben sind beim Reifezeitpunkt wenn man dann das Ganze natürlich in ein Gewächshaus ziehen kann, ohne dass man den Regen und die negativen Umwelteinflüsse abbekommt, könnte man dann natürlich auch noch Sorten nehmen, die zu einem noch späteren Zeitpunkt fertig sind, meinetwegen Ende Oktober.
Mensch, jetzt haben wir schon eine ganze Menge über Cannabis oder Hanfpflanzen gelernt und Wahnsinn, also ich habe so viel Neues gehört, Friedhelm. Danke an dieser Stelle. Hast du jetzt noch irgendwas ganz Wichtiges, was wir irgendwie jetzt total außen vor gelassen haben oder noch irgendwie eine wichtige Info für unsere Hörer da draußen?
Also was ich vielleicht noch einmal genauer beleuchten würde, wäre der Geruch von Cannabispflanzen.
Gerne.
Weil wir hatten ja schon gesagt, dass vor allem die weiblichen Pflanzen riechen und die hauptsächlichen Geruchsstoffe, die das Profil ausmachen, sind die sogenannten Terpene. Und die Terpene kommen nicht nur in Cannabis vor, sondern sind vor allem auch nach Pflanzen benannt oder Gerüchen, in denen sie als erstes aufgefunden wurden. Also es gibt zum Beispiel das Geraniol, das nach Geranien riecht. Oder das Limonen, was Limetten, zitronenähnliche Geruchszüge hat. Myrzen, was nach Myrrhe riecht. Und so geht es dann eben weiter. In Cannabis gibt es eben sehr viele von diesen Geruchssubstanzen. Deswegen kann jede Sorte im Prinzip sehr unterschiedlich riechen. Also da gibt es ein sehr weites Spektrum an Geruchsprofilen, die dann eben auch einen gewissen Zierwert im Garten einnehmen können, weil einfach nicht nur das Optische, sondern natürlich auch beim Blumenduft, wenn wir davon ausgehen, was es für tolle Blumendüfte da draußen gibt, dann auch der Geruch einen sehr positiven Wert oder Zierwert für den Garten bilden kann. Es gibt zum Beispiel dann auch Sorten, die einfach direkt schon nach dem Geruch benannt sind, weil es ja vorhin auch um Sortennamen ging. Es gibt zum Beispiel Sorten, die sich Blueberry Muffin nennen, wo man dann eine Blaubeer plus eine Teignote vermutet im Geruch. Oder es gibt Lemon Orange, was zitrus-orangige Noten sind. Oder Mountaintop Mint, was dann ins Minzige geht. Also da wird oft schon in der Sorten, im Sortennamen eine gewisse Beschreibung geliefert.
Wow. Total cool. Ich bin ja so ein Fan von Düften, Holzdüften, Harzdüften, Blütendüften. Und unter dem Aspekt habe ich Cannabis noch nie gesehen. Also deshalb, das finde ich spannend, ja.
Also da gibt es ein ganzes Universum sozusagen an Düften. Und genau weil dass das Spannende ist, Cannabis ja nicht unbedingt als Zierpflanze gezüchtet und produziert wurde über die letzten Jahre, sondern vor allem wegen dem Effekt und dem Geruch. Es gibt viele Konsumenten, die auch nur nach Geruch konsumieren. Alles, was sie mögen vom Geruch, das mögen, also das konsumieren sie meinetwegen gern. Das ist genauso wie bei der Lieblingseissorte so. Oder auch wenn man Ingwer mag oder Ingwer nicht mag oder Koriander und Koriander nicht mag. Das sind so sehr spezielle Dinge, die aber auch sehr gut gefallen können auf der anderen Seite.
Wow, also ich habe das Gefühl, wir könnten hier noch ewig mit Friedhelm quatschen und du würdest uns noch 1000 neue Sachen irgendwie über Cannabis irgendwie erzählen. Also das ist so eine spannende Pflanze.
Es gibt doch einfach so viel zu erzählen. Allein in der Geschichte gibt es so viel Spannendes und zu den Wirkstoffen und Verwendungsmöglichkeiten auch. Was ist denn noch super spannend? Was ich vielleicht noch erwähnen würde ganz zum Schluss, ist der Hopfen. Der Hopfen gehört ja auch zur Familie der Hanfgewächse und ist sozusagen neben dem Cannabis die Pflanze, mit dem sich vor allem auch die Deutschen am meisten berauschen. Also es gibt kaum jemanden, der nicht ein, zwei Bier im Monat trinkt oder am Tag. Und es gibt kaum jemanden, der nicht mal einen Joint im Monat raucht. Die Gruppe, die weder Bier trinkt noch Joints raucht, dürfte sehr, sehr gering sein, wenn man das aufs Jahr bezieht. Und darum ist es schon sehr erstaunlich, dass wir einfach aus der einen Familie, also der Hanfgewächse, eigentlich alle unsere Alltagsdrogen, die einen etwas berauschen, ziehen. Koffein macht ja eher aktiv, ist eine eher andere Richtung, aber die Berauschenden sind beide aus dieser Familie.
Auch ein interessanter Vergleich.
Deswegen nicht nur für den Rausch, sondern auch einfach vor allem für den gärtnerischen Spaß und die Faszination, die so eine Hanfpflanze bieten kann. Also Viele Leute haben auch gar nichts mit Pflanzen am Hut, fangen dann an, Hanf anzubauen und sind plötzlich ihr Leben lang pflanzenbegeistert. Einfach dieses Näherbringen von Natur kann neben dem Zierwert und neben den Möglichkeiten, sich damit zu berauschen, auch einfach ein Schritt sein, in dem man einfach sich besser kennenlernt, die Natur besser kennenlernt und vielleicht auch etwas besonnener an Konsum und an Garten und an solche Themen herantritt.
Ich finde, das war jetzt das perfekte Schlusswort, Friedhelm. An dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, ja, für, dass du uns hier unsere vielen Fragen beantwortet hast und unseren Horizont so erweitert hast.
Ja, sehr gern. Also mir hat es viel Spaß gemacht. Falls noch Fragen auftauchen, falls es Rückfragen aus der Hörerschaft gibt, können wir auch gern eine weitere Folge mit noch tieferen Themen aufmachen. Ansonsten freue ich mich sehr, dass ich erstmal ein wenig Information verbreiten konnte. Und ich hoffe, es hat den meisten Leuten auch ein bisschen gefallen.
Bestimmt, und ich bedanke mich auch.
Danke. Tschüss. Ich hoffe, euch hat die Folge über Hanf und seine interessanten Facetten gefallen. Wenn ihr noch was zu Cannabis und Hanf loswerden möchtet, dann könnt ihr uns eure Fragen, Anregungen oder auch Bilder über Instagram oder per E-Mail zuschicken. Die Adressen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn jetzt euer Interesse geweckt ist und ihr mehr über die Inhaltsstoffe und Wirkung von Cannabis wissen möchtet, dann solltet ihr euch noch die Folge auf dem Kanal auf Herz und Nieren von Fokus Gesundheit anhören, die sich ausführlicher damit beschäftigt. Den Link dazu, den packe ich euch auch noch in die Shownotes. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, abonniert den Grünstadtmenschen-Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts und was es da sonst noch so gibt. Denn dann bekommt ihr automatisch die neuesten Episoden immer direkt auf euer Handy. Bis zum nächsten Mal, eure Carina.